Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die mit Blick auf die Gäste einen lebhaften Austausch verspricht. Vielleicht sollte man besser sagen, rhetorischer Nahkampf oder politisches Fingerhakeln, wie man in Bayern sagen würde. Denn es ist der Moment des Regierungswechsels und es ist tatsächlich ziemlich spektakulär zu erleben, wie schnell Sie, eine der engsten Vertrauten von Robert Habeck und eine der versiertesten Kennerinnen europäischer Energiepolitik überhaupt in Deutschland, würde ich sagen, jetzt Parteichefin der Grünen, wie schnell sie vom Regieren ins Opponieren gekommen ist. Eben noch selbst Teil der Koalition, sagt sie jetzt über die neue. Diese Koalition hat Geld wie Heu, aber Ideen wie Stroh. Dieses Land braucht eine Regierung, die anpackt und bekommt stattdessen eine Macker-Koalition. Herzlich willkommen, Franziska Brandner. Freue mich sehr.
Guten Abend.
Ja, apropos Macker. Koalition. Herr Huber, fühlen Sie sich davon eigentlich angesprochen? Der CSU-General, bei dem es sich ja genau umgekehrt verhält, gestern noch Opposition, heute schon in der Regierung und der in seiner Partei schon seit längerem zuständig ist für Holz- und Sägearbeiten aller Art. Kleines Beispiel. Erst haben sich die Grünen mit Cannabis weggebeamt, dann hat sich Habeck ans Siegestor gebeamt und jetzt wurden die Grünen in die Opposition gebeamt. Oder Özdemir kann endlich wieder Tofuschnitzel essen, Baerbock über feministische Außenpolitik philosophieren und Habeck wieder Kinderbücher schreiben. Motorsäge kann er also. Die Frage ist, jetzt
haben
in der
Sie
Regierung,
Sachen vorgelesen?
Kann er auch Laubsäge. Herzlich willkommen, Martin Huber. Schön, dass Sie bei uns sind.
Gerne.
Ja, freue mich sehr, dass das klappt, Frau Brandner. Vielleicht die erste Frage an Sie, weil Sie ja ganz nah dran waren. Wie haben Sie diesen Moment gestern erlebt? Wir sehen da hinten gerade Friedrich Merz. Der Moment des ersten Durchgangs.
Ich war schockiert.
Es war ganz leise, sagen mir Leute, die dabei waren.
Also es gab ja ein paar, die vorher gesagt haben, das kann passieren, 12 Stimmen über den Durst ist nicht viel. Es gab auch ein paar Wetten. Ich hatte dagegen gewettet. Ich habe gesagt, nee, der kriegt eine Mehrheit.
Also das war schon ein denkbares Szenario.
Das war ein denkbares Szenario, aber irgendwie hat auch keiner geglaubt, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil es nicht hinbekommen.
Die Truppen zu schließen.
Die Truppen zu schließen. Ja. Und Reihen, für mich war das schockierend zu sehen, dass im Deutschen Bundestag eine Koalition antritt. Ja, Friedrich Merz, der immer gesagt hat, die können es nicht zur Ampel. Also die angetreten sind, um es besser zu machen und am ersten Tag scheitern. Und das war natürlich auch ein fatales Signal nach außen, in unsere Bevölkerung hinein, nach Europa.
Und dann sitzt man da, Sie jetzt mit Schadenfreude oder ist man dann in Wahrheit weit weg von Schadenfreude, weil es ja um sehr viel mehr geht?
Also nein, überhaupt nicht mit Freude. Ich habe die feste Erwartung, dass wir endlich mal eine handlungsfähige jetzt Regierung bekommen. Und wir haben ja wieder, also zum zweiten Mal, seit wir Opposition sind, Friedrich Merz gerettet, indem wir gestern dann zugestimmt haben.
Das habe ich so noch nicht gesehen, aber.
Indem wir einen zweiten Wahlgang gestern mit ermöglicht haben. Ja, das hat ja auch unsere Stimmen und unsere.
Hat zugespitzt, aber kann man so sehen.
Aber ich meine das übrigens ganz ernst. Ja. Also ich meine, wir haben eben, das waren ja die netten Zitate, die Sie von Herrn Huber vorgelesen haben.
Die netten? Nur nette Zitate.
Also wenn das die netten waren, wollen die schon die Bösen gar nicht hören.
Er hat uns auch als Ramschware bezeichnet. Finde ich kein besonders.
Sie haben Ramschware über wen haben Sie?
Naja, also Robert Habeck hat ja in seiner treffenden Analyse, treffenden Anführungszeichen des Wahlergebnisses gesagt, das Angebot der Grünen wäre super gewesen, aber das Angebot war mau. Und da habe ich ihn zitiert und habe am Aschermittwoch gesagt, Herr Habeck, das Angebot war nicht super. Die Menschen haben erkannt, das Angebot der Grünen können sie sich nicht leisten. Es ist ein Auslaufmodell, es ist Ramschware. Das habe ich gesagt und sage mal, das ist ja beim Aschermittwoch ein bisschen eine Zuspitzung, da braucht man jetzt nicht so empfindlich sein. Die Grünen haben am Aschermittwoch auch nicht die Samthandschuhe
angehabt. Es ist keine Frage der Empfindlichkeit, sondern wenn man andere Menschen als Ramschware bezeichnet.
Er hatte gesagt, das Angebot, meinten Sie das personelle Angebot oder
das politische Angebot?
Okay, also nicht Sie persönlich.
Deswegen habe ich es ja auch am Aschermittwoch in den Zusammenhang gestellt, was Robert Habeck gesagt hat.
Und
davon abgesehen, am Aschermittwoch haben auch die Grünen nicht die Samthandschuhe.
Aber Herr Huber, jetzt wissen Sie, jetzt darf ich mal ganz kurz. Sie verteidigen das auch noch weiter. obwohl wirklich, sie haben uns über Wochen, Monate verteufelt, haben gesagt, wir sind die Allerschlechtesten, die Allerschlimmsten, an jedem Problem schuld. Seit sie jetzt regieren, wirklich, oder regieren wollen, haben wir zweimal ihnen geholfen. Und sie stellen sich ja immer noch hin und sagen, das ist doch alles okay und lustig. Ich finde, es wäre mal ein Moment, wirklich ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr mal anerkennen, vielleicht ist es doch sinnvoll, unter Demokraten zusammenzuarbeiten. Vielleicht ist es auch mal richtig, miteinander in einem Ton umzugehen, dass nicht nur die Populisten davon gewinnen. Wirklich, ich verstehe es nicht. Gestern granatig gescheitert und dann wieder schon dicke Backen, breite Beine und nichts anderes. Also, wirklich.
Frau Kappler, Sie sprechen jetzt hier den Aschermittwoch an. Da könnte ich Ihnen auch alles Mögliche vorhalten.
Ganz kurz, wenn die Grünen
was die Grünen auch am Aschermittwoch gesagt haben.
Nein. Wir sind im Hier und Jetzt,
Herr. Ja, klar. Also, Sie haben jetzt die Replik auf den Aschermittwoch gemacht, der einige Wochen her ist. Insofern wollte ich jetzt auch noch mal klarstellen. Bei der Gelegenheit sei mir noch der Hinweis erlaubt, die Kommentierungen zum Aschermittwoch in Bayern waren eher in die Richtung Aschermittwoch mit Handbremse, zurückhaltender Aschermittwoch. Offensichtlich sind auch die Temperamente ein bisschen unterschiedlich zwischen Bayern und etwas nördlich.
Wisst ihr, wer sie kritisiert hatte? Wolfgang Kubicki. Und wenn Wolfgang Kubicki mal sagt, da hat sich aber einer im Ton vergriffen, dann hat er sich wohl wirklich im Ton vergriffen.
Er hat sich vielleicht auch persönlich angesprochen gefühlt bei dem einen oder anderen Punkt.
Aber das ist interessant. Hat sie einen Punkt, wenn sie sagt, da sitzen Sie jetzt wieder mit dicken Backen und breiten Beinen, haben Sie gesagt.
Ich habe doch heute noch gar nichts gesagt.
Sie hätten die einmalige Chance gehabt zu sagen, sorry, war Wahlkampf und war nicht so gemeint.
Es war politischer Aschermittwoch, da wird zugespitzt. Da muss man schon auch einmal den Vergleich auch sehen, wenn die Grünen sagen, wir sind alles Komplettversager und Dauerversager. Das hat die Katja Schulze gesagt am politischen Aschermittwoch in Bayern. Also da bitte ich schon auch einmal zu sehen, dass der Aschermittwoch ein Klartextformat
ist. Mein Punkt ist ein anderer und wir haben das auch gerade klargezogen. Ich finde, es ein Unterschied, ob man Menschen als Ramschware bezeichnet oder ein politisches Angebot. Ist auch nicht nett, aber ist was anderes. Insofern haben Sie da einen Punkt, Herr Huber. Die Frage ist nur, die Grünen haben Ihnen jetzt tatsächlich schon zum zweiten Mal geholfen. Wenn die Grünen gestern nicht gestanden hätten, wäre dieser zweite Wahlgang gestern nicht möglich gewesen. Schuldenbremse dito. Das heißt, da gibt es ganz schön viele Abhängigkeiten.
Ja, also zunächst einmal ist es ja schon auch so, und das möchte ich schon auch sagen, auch der ganzen Rückblick, auch der ganzen Auseinandersetzungen, ich unterstelle den Grünen ja keine schlechten Absichten. Ich unterstelle ihnen aber einen falschen Kurs. Und ich finde, das muss man natürlich auch in der politischen Debatte deutlich machen. Ja. Und Frau Brandner, Sie können sich halt auch nicht ganz frei machen von der Entwicklung. In 3 Jahren Ampel hat sich die AfD verdoppelt. Das ist ja auch ein Punkt, der uns alle miteinander herausfordert. Ich nehme es Ihnen ja auch ab, dass wir da durchaus...
Herr Huber, Sie können noch den zweiten Teil dann auch dazu sagen, dass die AfD überhaupt bei 10-11% war. Das hat ganz viel mit konservativer Politik zu tun, mit CDU-CSU-Politik zu tun.
Und deswegen sind wir jetzt
2015 war die AfD bei 3%.
Deswegen
zur richtigen Kraft aufgewachsen ist sie, als sie 2015, 2016 bestimmte Entscheidungen, die ich jetzt gar nicht werten will, aber in der Migrationspolitik getroffen haben. Das ist doch auch Teil der Wahrheit.
Das ist Teil der Wahrheit, Herr Lanz. Und deswegen haben wir auch, wir als CSU, uns immer auch zugutehalten können, dass wir auch die Entscheidungen 2015 kritisch begleitet haben und dass wir auch mit dem heutigen Tag den Politikwechsel einleiten. Wenn Sie sich anschauen, was Alexander Dobrindt heute schon angeordnet hat, Grenzkontrollen zurückweisen. Dann sind das ja alles auch die Punkte, wo Sie merken, der Politikwechsel kommt und er wirkt. Und in der Tat ist es dass wir die Herausforderung haben, das Grundvertrauen der Menschen in Staat und Politik wiederherzustellen.
So, das ist der Punkt. Und wenn man dann aber diesen Ton so setzt, wenn man sozusagen konstant vom schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten spricht, wenn man ihn ständig als Kinderbuchautor irgendwie diffamiert, ist das in Ordnung? Ich meine, der Mann hat einen Doktortitel in Literaturwissenschaften. Er hat in Literaturwissenschaften promoviert. Und der hat seinen Doktortitel noch.
Herr Lanz.
Entschuldigung.
Wir können auch wieder die alte Wetten-das-Nummer auspacken. Die erspare ich Ihnen heute. Aber der Punkt ist doch
nein,
der.
Mein Punkt ist, wenn man diesen Ton setzt, überlegt man dann irgendwann, wenn man sieht, was da passiert, und wie sehr zum Beispiel auch eine AfD aufwächst und wie das ganze Klima so im Land ist, überlegt man dann manchmal, pass auf, vielleicht sollten wir einen anderen Ton setzen in Zukunft. Ich verstehe das. Ich finde das völlig in Ordnung, auch mal richtig zu holzen. Sie sind der Generalsekretär. Das ist Ihre Jobbeschreibung. Sie dürfen das. Aber irgendwann muss man doch als Demokrat, der Sie zweifellos sind, sagen, pass auf, und ab hier jetzt anders? Weil jetzt haben wir Wahlkampf hinter uns und jetzt geht's anders. Aber ich merke, Sie sind da noch voll in diesem Modus.
Nein, mir geht's nur darum, dass wir deutlich machen, dass natürlich zur Politik auch Auseinandersetzung mit dazugehört. Und mich hat das schon ehrlicherweise immer auch sehr gestört, dass es ja auch Phasen gab, wo ja offensichtlich jegliche Kritik an den Grünen fast schon Majestätsbeleidigung war. Also, dass wir seit 3 Jahren in einer Rezession sind, dass wir bei der Energieversorgung vor Herausforderungen stehen, dass wir in einer großen Krise die AKWs abgeschalten haben, wieder besseren Wissens. Das sind doch Dinge, die muss man ansprechen können.
Sie, die CDU, CSU, Sie haben 11 AKW abgeschaltet. 11.
Und wir haben aber in der...
Die anderen 3.
Wir haben sie verlängert.
Nein, Entschuldigung.
So, wir haben sie verlängert.
Aber dann gab es doch mit dem Beginn des Kriegs Russlands gegen die Ukraine die große Herausforderung.
Ich verstehe das ja alles, aber so zu tun.
Den Satz würde ich schon noch ganz gerne
fertig
machen.
Lassen Sie ihn kurz zu Ende.
Weil doch immer klar war, die Brücke sind Gaskraftwerke. Und in einer Zeit, wo dann das Gas aus Russland nicht mehr zur Verfügung stand, war doch klar, ich brauche eine andere Brücke. Eine
das
Brücke in nirgendwo führt mich doch nicht weiter.
Deswegen haben wir doch dafür plädiert, die drei
Kernkraftwerke noch länger am Netz zu lassen, weil sie natürlich schon auch 2 Dinge sehen müssen. Zum einen, das ist ja das Absurde an der grünen Klima- und Energiepolitik. Wir haben den höchsten CO2-Gehalt pro Kilowattstunde. Nur Polen hat schmutzigeren Strom als Deutschland. Also ich frage mich schon, wenn der Klimaschutz ihr großes Anliegen ist, warum man dann AKWs vom Netz genommen hat, aber Kohle verstromt hat, wie schon lange nicht mehr zusätzlich.
Also jetzt darf ich mal ganz kurz die Fakten darstellen. Wir waren in einer Energiekrise aufgrund der Abhängigkeiten von russischem Gas, in denen uns Ihre konservativen Minister geführt haben. Wir haben diese Abhängigkeiten überkommen in einem rasanten Tempo, was Deutschland noch nie hatte, indem wir LNG-Terminals gebaut haben. Wir haben die Alternative zum Gas gebaut. Und ja, wir haben in einer Übergangszeit auch mehr Kohle verstromt, als es vorgesehen war. Und wir haben die 3 Atomkraftwerke länger laufen lassen, als Sie es vorgesehen hatten. Und wir haben uns durch diesen Winter durchgebracht, obwohl Sie uns die schlechtesten Voraussetzungen dafür gelassen hatten. Und jetzt lassen Sie mich noch zur Sprache kommen. Wenn Sie die Umweltministerin Steffi Lemke aus der CSU heraus als Margot Honecker bezeichnen, wissen Sie, wer das eine Grenzüberschreitung nennt? Erwin Huber. Der sollte Ihnen noch was sagen. Der Erwin Huber hat gesagt, so spricht man unter Demokraten nicht miteinander, weil es die Stimmung so vergiftet, dass am Ende nur die Populisten gewinnen. Und das sind die Ausfälle. Die Grünen hätten kein Bayern gehen. Sie grenzen uns aus und sagen, die gehören gar nicht zu Bayern dazu. Das sind die Grenzüberschreitungen, wo man genau merkt, es ist keine inhaltliche Auseinandersetzung mehr, sondern es geht darum, die Stimmung zu spalten und zu vergiften. Und das können wir uns heute mit einer AfD in der Größenordnung einfach nicht mehr leisten.
Ich finde es interessant, dass Sie jetzt permanent den Blick in den Rückspiegel werfen. Aber wenn Sie das schon tun, dann sei mir auch der Hinweis erlaubt, dass Robert Habeck halt auch den Freistaat Bayern massiv benachteiligt hat. Wenn ich mir nur mal anschaue, was die Ampel ja auch alles angestellt hat im Bereich Planungen bei den Wasserstoffnetzen, dann ging das von Norden nach Süden, dann wäre Bayern später dran gewesen. Wenn ich mir nur anschaue, wie war es denn bei den Förderungen auch auf europäischer Ebene mit diesen Ipsal-Projekten. Wenn ich mir nur mal anschaue, nein, Frau Brandner, wenn Sie sagen, das wäre alles unangemessen gewesen. Robert Habeck hat ja in der Tat den Freistaat Bayern benachteiligt.
Das habe nicht ich gesagt, ich habe Erwin Huber zitiert, einen sehr relevanten CSU-Politiker. Und Sie ignorieren es einfach und machen schon wieder den nächsten Angriff und sagen,
weil ich die Dinge ja auch einordnen möchte. Sie tun jetzt so, als dürfte man die Grünen nicht kritisieren, als dürfte man Robert Habeck nicht kritisieren.
Habe ich überhaupt nicht getan.
Robert Habeck hat den Freistaat Bayern benachteiligt. Er hat beim Hochwasser, hat er dann darauf hingewiesen, es wäre eine nationale Katastrophe gewesen. Fördergelder sind bis heute nicht geflossen. Und deswegen haben wir klipp und klar gesagt, mit den Grünen geht es nicht. Wir wollen die Benachteiligung Bayerns beenden und wir wollen vor allem auch einen Politikwechsel. Und also, mit Verlaub, diese Dinge sind doch mit den Grünen gar nicht möglich gewesen.
Ich muss zwei Sachen kurz einordnen. Die Margot Honecker hat Markus Söder, wenn ich das richtig erinnere, auch hier in der Sendung zumindest so zurückgenommen, dass es klang wie eine ehrliche Entschuldigung, würde er so heute nicht mehr sagen. Das einfach nur mal, um das auch klarzustellen, das ist nicht mehr in der Welt. Ich weiß, dass das Frau Lemke damals sehr getroffen hat. Das andere ist die Benachteiligung von Bayern. Da sitzt etwas tatsächlich sehr, sehr tief. Und da müsste man jetzt ganz tief einsteigen. Das Gefühl ist, glaube ich, eines, das vor allem Ihr Ministerpräsident ganz massiv hat. Und da gab es häufig das Gefühl, wir auch von den Ländern erreichen sozusagen die im Raumschiff Berlin nicht mehr so richtig. Aber der Ton, auch mal der Ton, den man so setzt, ist Robert Habeck für Sie, weil Sie sagten, Rückspiegel, immer noch der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, so haben Sie ihn genannt.
Ich sehe jetzt keinen Anlass an der Bewertung, was zu verändern.
Katharina Reiche sagt Ihnen was?
die macht es mit Sicherheit besser in Zukunft.
Ist Ihre neue so ist Wirtschaftsministerin, hat die Ahnung?
Sie ist vom Fach, sie ist eine Energiefachfrau. Mhm. Und ich bin da guter Dinge, dass sie auch diesen wichtigen Bereich gut voranbringt. Und ich kann mal schon denken, auf was sie jetzt hinaus
wollen. Das heißt, wenn die was bewertet, wenn die was sagt in Sachen Wirtschaft und Energie, hat die Ahnung? Kann man das ernst nehmen?
Die hat Ahnung und ich glaube, sie war heute sehr, sehr höflich und freundlich bei der Amtsübergabe, als sie noch ein paar warme Worte verloren hat für Robert Habeck.
Ein paar warme Worte, das überlassen wir jetzt mal den Zuschauern, wie die das bewerten. Hier sind die warmen Worte von Frau Reiche. Ich fand es einen ganz bemerkenswerten Moment.
Ich habe Ihnen, Herr Habeck, schon gerade an der Pressewand gedankt, nicht nur für den Übergang, sondern vor allem, wie Sie dieses Haus in bewegten Zeiten geführt haben. Sie haben beschrieben, wie hier gearbeitet wurde, bis an die Leistungsgrenze. Und glauben Sie mir, auch als Energieversorger damals auf der anderen Seite, haben wir es nicht nur geschätzt, wir haben darauf vertraut, dass wir das miteinander hinbekommen. Und ich möchte Ihnen danken für diese fast übermenschliche Leistung, die Sie in diesen Tagen, Wochen, Monaten vollbracht haben. Sie mussten unpopuläre Entscheidungen treffen. Sie mussten Entscheidungen treffen, wofür es auch überhaupt gar keine Blaupause gab, die nirgendwo vorgedacht waren. Und Sie haben dazu beigetragen, dass dieses Land durch diese Krise kam.
Übermenschliche Leistungen.
Wie gesagt, Katharina Reiche ist ohne Zweifel vom Fach. In der Bewertung, die sie da jetzt heute abgegeben hat, da, glaube ich, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und ich habe ehrlicherweise auch den Eindruck, dass die Menschen in dem Land die Bewertung auch nicht so ganz teilen.
Wie kommt sie zu so einer Einschätzung? Das war ein bemerkenswerter Moment, fand ich.
Ich war heute im Raum, auch als sie das gesagt hat. Es gab übrigens auch Standing Ovations minutenlang für Herrn Habeck aus der Mitarbeiterschaft der Beamtinnen und Beamten des Ministeriums. Sie kam zu der Beurteilung, weil es der Realität entspricht, mit Blick auf das, was sie in diesem Winter, in zwei Wintern geleistet haben, um unser Land gut durch diese Krise zu bekommen, die wir nicht selbst verschuldet hatten. Und ich finde, natürlich kann man auch immer Kritik äußern, das ist alles gut, gehört in der Demokratie dazu, mache ich auch. Aber die Frage ist ja immer trotzdem und die bleibt beim Umgang. Und wenn ich noch weitergehen darf, Frau Reich hat heute eine Sache ja jetzt eindeutig auch klargestellt. Aber das Interessante für uns ist ja auch zu sehen, dass die Dinge, die verteufelt wurden, wirklich die ja verteufelt wurden bei Herrn Habeck, jetzt ja umgesetzt werden durch diese Regierung. Ich gebe Ihnen mal drei Beispiele. Das Sondervermögen. Wir hatten Infrastrukturfonds für unser Land vorgesehen von 300.000. Da wurden wir ja für absurd erklärt.
Jetzt, 300 Millionen.
300 Millionen, Entschuldigung. Ja.
Jetzt Sie wollten 300 Millionen, jetzt sind wir bei
500 Millionen
so,
nur
genau.
Und dann noch unbegrenzt.
Milliarden?
Ja genau, wir sind beide
Milliarden. Wir sind immer Millionen bei Milliarden.
Wir sind jetzt schon immer bei
mittlerweile
Milliarden.
Sind wir bei Billionen.
Billionen. Genau. Wir hatten die unbegrenzt sogar noch für Verteidigung, de facto unbegrenzt für Verteidigung. Das sind Summen, die groß sind, über die wir reden. Und Herr Habeck hatte eine, oder wir hatten eine Summe gefordert, wurden dafür für verrückt erklärt.
300 Milliarden.
Und dann kam es noch mal größer. Zweiter Punkt, Energie. Kosten senken. Wir hatten gesagt, die Stromsteuer aufs europäische Minimum, Netzentgelte senken. Was macht jetzt diese Regierung? Stromsteuer aufs Minimum, Netzentgelte senken. Der dritte Punkt, wir hatten eine Investitionsprämie vorgeschlagen, schon letzten Sommer, um Unternehmen steuerlich zu entlasten, wenn sie investieren in ihr Unternehmen. Jetzt gibt's einen Investitionsbooster, also nicht Prämie, sondern Booster. Das ist wie von Reiter zu Twix. Da ändert sich nichts außer dem Namen. Das wird einfach eins zu eins gemacht. Das hatten wir im Dezember Herrn Merz vorgeschlagen, dass wir das noch gemeinsam machen, um unsere Unternehmen sofort zu entlasten.
Dazu das staatliche Unterstützung beim Erwerb von E-Autos.
Beim Erwerb von E-Autos haben wir alles vorgeschlagen
und so weiter
und so fort. Wurde alles aus parteitaktischen Gründen zurückgewiesen. Ich bin ja froh, dass es jetzt aus staatspolitischer Verantwortung irgendwann kommt. Aber unsere Unternehmen hätten ein halbes Jahr früher entlastet werden können. Es kommt genau das Gleiche, eins zu eins, was vorher verteufelt wurde, aber bis dort hinaus. Und dann sage ich schon, vielleicht geht man doch also nochmal ein bisschen anders miteinander.
Das Gleiche ist es jetzt nicht, Frau Brandner. Der Unterschied bei Ihnen ist, Sie wollten 400 Milliarden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, für 5 Jahre. Bei uns sind es 500 Milliarden für 12 Jahre. Das ist schon auch eine andere Strecke.
Plus unbegrenzt Verteidigung, das war bei uns inklusive.
Plus Verteidigung, deswegen stimmt auch die Billion nicht, die da rumgeistert, Herr
Lanz. Das könnten 2 Billionen werden.
Man möchte ja auch nicht berechenbar sein, gerade in den Fragen der Militärausgaben. Und der Rest sind 500 Milliarden auf 12 Jahre. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass von diesen 500 Milliarden ja auch 100 Milliarden explizit für die Länder und die Kommunen sind. Ein Riesenerfolg für Markus Söder, dass man 100 Milliarden reserviert für die Länder und für die Kommunen. Und dass wir natürlich auf diese 12 Jahre betrachtet auch einen ganz anderen Finanzierungszeitraum haben. Und man hat sich auch verständigt, dass man für diese Legislatur mal 150 Milliarden Euro in Anspruch nimmt. Also 1:1 das Gleiche ist es jetzt definitiv.
Nee, aber Klimaschutzverträge, Zuschüsse für Chipfabriken, Kaufanreize für E-Autos, staatliche Industriepolitik sind alles Dinge, also war vielleicht doch nicht so schlecht.
Naja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, Herr Lanz, weil all diese Dinge sind ja auch dann von Robert Habeck in den Sand gesetzt worden. Wenn ich mir Northvolt anschaue, was da auch an Subventionen verspielt wurde, all diese Dinge. Also ein Punkt ist natürlich schon auch, dass aus dem Klimatransformationsfonds natürlich auch die Gelder gar nicht so da waren, wie man sie immer vermutet hat. 18 Milliarden Euro kommen da ja im Jahr rein. Da dachte man, die könnte man ja gut verwenden, auch für die Senkung von Stromsteuern und Netzentgelten. Am Ende hat sich herausgestellt, dass durch so Dinge wie beispielsweise auch das verunglückte Heizgesetz der KTF ja zigfach überzeichnet ist. Also insofern war natürlich hier auch die finanzielle Situation schon eine Herausforderung. Für uns ist völlig klar, es braucht jetzt Investitionen in die Infrastruktur. Deswegen auch der Ausbau der Stromnetze, Wasserstoffkernnetz, Bahnstrecken und dergleichen mehr, all das werden wir anpacken.
Bauen Sie die Stromtrassen überirdisch oder unterirdisch?
Da, wo sie jetzt neu geplant werden, sollen sie überirdisch gebaut werden, weil sie natürlich dadurch schneller gehen und billiger sind. Die Bestandsplanungen
gelten. Wer wollte sie damals unterirdisch langsamer und teurer haben?
Sigmar Gabriel beispielsweise,
aber wer noch?
Wer noch?
Zugegebenermaßen war auch das Argument, das nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ja, auch wir waren noch? Auch, Horst Seehofer war damals so. der Meinung, dass sie unterirdisch gebaut werden. Das Argument, dass durch den unterirdischen Bau von Stromtrassen es auch schneller gehen kann, weil Klagen vermieden werden können, ist dann nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich glaube, es ist heute auch ein anderes Bewusstsein da. Und insofern haben wir jetzt auch im Koalitionsvertrag...
Was heißt ein anderes Bewusstsein da? Bauen Sie jetzt in Bayern... was interessant. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass die AKW wieder angeworfen werden. Das ist ja ein Herzensthema immer gewesen.
Dafür haben wir uns auch eingesetzt.
Aber passiert nicht.
Zu machen.
Das heißt, woher kommt die Energie? Bauen Sie Windräder?
Erstens sind wir, was den Stromleitungsbau betrifft, gut dabei. Also ich darf immer mal auf Leonhard Birnbaum verweisen von E.ON, der sagt, wenn der Netzausbau überall so funktionieren würde wie in Bayern, wäre dem Land viel geholfen. Wir wollen deswegen auch Planungsbeschleunigungsgesetze auf den Weg bringen, auch Bürokratie entschlacken.
Um den Strom aus dem Norden in den energieintensiven Süden zu
bringen. Insgesamt den Stromleitungsbau voranzubringen. Ja.
Wir haben
auch im Koalitionsvertrag festgehalten, die erneuerbaren Energien insgesamt zu fördern. Also sowohl Wind als auch Wasserkraft, beispielsweise auch Pumpspeicherkraftwerke, natürlich auch Biomasse und
Geothermie. Das heißt, Sie bauen jetzt Windräder in Bayern?
Wir bauen Windräder in Bayern.
Wie viele haben Sie 2024 gebaut?
Kann ich ja jetzt nicht sagen,
ungefähr.
Aber es sind natürlich auch viele.
Wie viele
in
ungefähr?
Der Planung. Schauen Sie, allein bei mir im Bayerischen Chemiedreieck entsteht das größte an Landwindprojekt, der Windpark mit knapp 30 Windrädern, um auch das Bayerische Chemiedreieck dann in Zukunft zu unterstützen. Da geht schon einiges voran.
Aber in 24, wie viel haben Sie da gebaut?
Das ist ja auch einiges in der Planung. Und also
Was würden Sie schätzen? Keine Ahnung, ich meine, Sie sind der Generalsekretär der CSU, Ihr Land ist Bayern. Bayern, da geht es um Energie, da geht es um alles. Wie viele würden Sie schätzen?
Sagen Sie es, Herr Land.
Also Sie wissen es nicht?
Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf.
Okay, ist auch nicht so schlimm. Es sind 8.
Weil natürlich auch...
Das ist wiederum schlimm.
Naja, schauen Sie, Sie haben natürlich auch beispielsweise immer Fragen der Bürgerbeteiligung. Es gab ja auch bei uns Bürgerbegehren und dergleichen mehr. Also das sind ja auch Verfahren, die ein bisschen hinziehen. Und deswegen wollen wir da auch schneller werden.
Verstehe ich alles.
Wir bekennen uns zum Ausbau der Windenergie in Bayern. Und deswegen wollen wir auch hier vorankommen. Aber wir sagen auch, es darf nicht nur um den Wind gehen, es muss auch um Photovoltaik gehen, es muss um Geothermie gehen, es muss um Biomasse gehen, es muss um die Wasserkraft gehen.
Ich verstehe den Punkt übrigens. Also wenn Sie... Also das klingt so, wir machen da jetzt bei Windkraft ganz, ganz viel. Sie haben 8 Windräder gebaut, weil es eben auch nicht einfach ist. Wie schafft man das jetzt zu befrieden? Weil Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, da gibt es viele Leute, die haben was dagegen, die schöne bayerische Landschaft mit riesigen Windrädern zu stellen, schlicht und ergreifend. Wie machen Sie das? Wie kriegen Sie das hin? Wie kriegen Sie da einen gesellschaftlichen Konsens hin, der sagt, okay, machen wir jetzt doch, ist nicht einfach, ist auch nicht immer schön, aber wir machen es dennoch.
Na, es geht halt vor allem auch immer darum, so deutlich zu machen, dass ja auch die Menschen vor Ort was davon haben, dass man zum Beispiel natürlich auch schauen kann, dass es beispielsweise bei mir in meiner Region auch wichtig ist, um einen weltweit agierenden Chemiestandort zu erhalten. Mhm. Das ist auch strategisch wichtig.
Absolut.
Und natürlich geht es aber dann auch für Bayern insgesamt darum, beim Thema Wasserstoff auch die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen voranzubringen. Deswegen habe ich auch eingangs darauf hingewiesen, dass die Planungen ja schon eine Benachteiligung Bayerns gewesen sind. Wir haben jetzt deswegen auch explizit drinstehen im Koalitionsvertrag, auch von Süden her die Wasserstoffpipelines zu bauen, also auch von Süden her unser Land zu erschließen. Markus Söder war ja deswegen auch im vergangenen Jahr in Kroatien und hat hier auch schon mal geschaut, dass hier auch eine Wasserstoffpipeline
ist. Ein interessanter Punkt, Herr Huber, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, weil hier sitzt jemand, der sich mit diesen Dingen wirklich auskennt. Frau Brandner, können Sie das einmal kurz erläutern? Was ist die Idee? Was ist der Plan? Woher kommt dieser Wasserstoff der Zukunft? Wie verlaufen diese Leitungen durch Europa? Also was sind sozusagen die relevanten Player, die relevanten Länder? Und was ist davon zu erwarten? Was ist die große Vision? Können Sie das einmal in ein paar Sätzen skizzieren?
Die große Vision ist, dass statt Gas andere Moleküle kommen, und zwar nachhaltige Moleküle aus Wind- und Sonnenenergie, aber in Form von Wasserstoff.
Grüner Wasserstoff.
Grüner Wasserstoff.
Grüner Wasserstoff.
Grüner
nicht
Wasserstoff.
Grauer und auch nicht blauer, der aus Verstromung von Gas oder was auch immer entsteht, sondern grüner Wasserstoff.
Am Ende soll grüner Wasserstoff kommen, übergangsweise vielleicht blauer, aber grüner Wasserstoff. Wo kann der herkommen? Aus den Regionen, wo es viel Wind und viel Sonne gibt, mehr als bei uns. Das ist zum Beispiel Nordafrika, das ist Spanien, das ist Griechenland, das ist Italien. Deswegen, das gibt aber auch viel Wind im Norden, in der Nordsee, Ostsee, Baltikum. Ja. Deswegen werden wir Wasserstoff aus allen Regionen bekommen, vom Norden, Osten und aber auch vom Süden. Deswegen haben wir das Kernnetz so geplant, dass es von allen Richtungen aus beliefert werden kann. Übrigens, aus dem Süden ist es ganz spannend, weil es gibt existierende Gasleistungen, die umgewidmet werden können, sodass Wasserstoff transportiert werden kann.
Algerien, Italien,
dann zu Ihnen, Österreich, und dann zu Ihnen und dann noch bis nach Baden-Württemberg. An dieser Pipeline.
Aus Algerien kommen.
Aus Algerien,
Italien,
genau, die gibt
Österreich,
es.
Bayern.
Okay. Und dann geht die noch ein Stückchen weiter bis nach Baden-Württemberg, um es korrekt auch noch zu sagen. An dieser Pipeline, die existiert, da muss man wenig Kosten dafür zahlen, um sie neu zu planen, neu zu konstruieren. Und wir haben deswegen sehr intensiv verhandelt mit der italienischen Regierung, mit der algerischen Regierung. Ich war selber vor Ort in Algerien, um genau diese Verhandlungen zu führen, um die Wasserstoffprojekte in Algerien voranzubringen, um die Kooperation zu starten, damit Bayern Wasserstoff bekommt. Und deswegen ist es auch nicht fair zu sagen, wir hätten uns darum nicht gekümmert. Der Wasserstoff für Bayern, die Leitungen vom Norden gehen sogar auch noch in den Süden. Aber wir haben vor allen Dingen auch diesen Südkanal extrem intensiv bearbeitet. Und ich hoffe, dass Frau Reiche, ich bin mir sicher, dass sie genau diese Projekte fortführen wird, weil ich mit ihr als Vorsitzende des Wasserstoffrates genau dazu eng kooperiert habe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da Zukunft gemeinsam schaffen, weil auch die Elektrolyseure, die dafür nötig sind, das ist deutsche Technologie. Das ist irre, was wir dort noch an Vorsprung haben, zum Beispiel gegenüber China. Wenn wir es schaffen, diesen Markt für uns zu behalten und jetzt nicht wieder einzustampfen, indem wir sagen, wir machen nur wieder Gas, sondern das als Zukunftswirtschaft, Innovationstreiber auch zu sehen, dann haben wir da auch nicht nur eine saubere, bessere Energie, absolut, sondern auch noch Jobs der Zukunft.
Das Thema Wasserstoff ist mit Sicherheit ein ganz spannendes.
Aber es ist Zukunftsmusik, ne? Es hat Ihnen
beschäftigen in der aktuellen Situation nicht geholfen. Ich beschäftige mich auch sehr intensiv, nicht zuletzt aufgrund meiner Herkunft und meiner Heimat. Aber eins muss man halt auch sehen, wir brauchen natürlich schon auch eine grundlastfähige Stromerzeugung. Und deswegen brauchen wir auch Gaskraftwerke. Weil natürlich Europas größte Volkswirtschaft für sich allein genommen fast 25% des gesamten europäischen Strombedarfs hat. Und deswegen war das im vergangenen Jahr für mich schon auch eine sehr schwierige Stellungnahme, beispielsweise auch von der Bundesnetzagentur, als sie einen Vorschlag gebracht hat, man müsste doch die Unternehmen belohnen, die ihre Produktion nach der Verfügbarkeit von Strom aus Sonne und Wind ausrichten, was ja nichts anderes bedeutet, als dass Unternehmen, die das nicht tun, einen gewissen Nachteil haben. Und da denke ich mir dann schon, also Europas größte Volkswirtschaft können wir jetzt nicht vom Wetterbericht abhängig machen. Deswegen braucht es ja auch eine grundlastfähige Stromerzeugung, okay, gerade für die energieintensiven Bereiche. Und deswegen braucht es natürlich auch in der Zukunft Gaskraftwerke. Ja. Deswegen haben wir das auch im Koalitionsvertrag so festgeschrieben. Die Notwendigkeit von Gaskraftwerken hatte übrigens auch die Ampel im Koalitionsvertrag.
Die haben wir überhaupt nicht in Frage gestellt.
Die bestreitet auch niemand.
Okay.
Aber mir ist der Gedanke wichtig, dass wir für ein Land wie Deutschland mit der Automobilindustrie, mit der chemischen Industrie, mit vielen anderen energieintensiven Industrien, Glasindustrie, dass wir da auch eine grundlastfähige Energieversorgung brauchen. Und die werden wir jetzt so schnell mit Wasserstoff nicht bekommen, weil Wasserstoff vielmehr auch ein notwendiger Grundstoff
ist. Aber Herr Huber.
Aber das sind schon Dinge, da muss man halt auch schauen, dass Bayern nicht benachteiligt wird. Wir mussten schon Druck machen, Frau Brandner, weil die Planungen des Wasserstoffkernnetzes zu Beginn schon von Norden nach Süden gegangen sind. Und wir dann Druck machen mussten, dass auch der Süden nicht vergessen
wird. Wir haben, um die genau diese Ziele zu erreichen, dass wir unsere chemische Industrie, Glasindustrie, diese Stahl bei uns behalten können, haben wir Gaskraftwerke vorgesehen. 10 Gigawatt. Ja, das war genau unser Plan. Das, was jetzt die Regierung macht, ist es zu verdoppeln an Kapazitäten, die dafür gebaut werden sollen.
Ist viel.
Kostet übrigens auch Milliarden.
30 stehen bei uns im Koalitionsvertrag.
Mal gucken, wie viele dann am Ende kommen. Das sind Milliarden mehr. Die Stimmen aus der Energiewirtschaft, die sagen, das ist Planwirtschaft. Damit werden neue Technologien wie Speicher, wie Digitalisierung im Energienetz etc. wird dadurch wieder gestoppt. Und das sind die Stimmen aus der Wirtschaft. Das ist jetzt nicht eine grüne Stimme, sondern die Wirtschaftsstimmen, Energiestimmen, die sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist eine Steuerung, das ist rausgeschmissenes Geld. Ich meine, sie haben jetzt Geld viel von uns bekommen, aber rausschmeißen sollten sie es nicht. Und das ist das, was uns Sorgen macht, dass sie dort eben wieder zurückgehen, die Innovationen, die dort kommen, wieder blocken und wir dadurch wieder, in Gang langsamer sind, als es nötig ist, um voranzukommen.
Ja, lass uns einmal von dem Thema weg, aber nochmal Wirtschaft. Doro Beer wird Forschungsministerin, sagt, sie wird Bayern zum Silicon Valley Europas machen. Mhm. Das finde ich eine interessante Ankündigung. Sie haben ja schöne Valleys bei sich da in Bayern.
Fast wie Südtirol, ne?
Ja, das ist ja nicht in Bayern. Aber wo wird das passieren? Im Altmühl Valley oder in welchem Valley genau wird Silicon Valley entstehen?
Also, wir haben ja in Bayern eine Hightech-Agenda, die Markus Söder auf den Weg gebracht hat. Und diese Hightech-Agenda ist jetzt auch die Blaupause für das, was wir in Deutschland machen. Und insofern haben wir natürlich einige Cluster in Bayern. Wenn Sie sich mal den Großraum München anschauen, wo sehr viel los ist, auch in Ottobrunn und auch in Oberpfaffenhofen, wo sehr viel gemacht wird, auch im Bereich Luft- und Raumfahrt. Wenn Sie sich Erlangen beispielsweise anschauen, wo ja auch sehr viel Healthcare und dergleichen mehr passiert.
Ja, da passiert viel. Aber der
Vorteil bei uns in Bayern ist ja, dass wir Forschungspolitik immer auch als Strukturpolitik betrachtet haben und wir deswegen im ganzen Land unsere Universitäten haben, unsere Hochschulen haben, unsere Außenstellen von Hochschulen haben. Und insofern ist Forschungspolitik natürlich auch etwas, was gelebte Wirtschaftspolitik ist, was Innovationspolitik ist. Und wir sind sehr froh, dass die heutige Agenda von Markus Söder jetzt die Blaupause ist für ganz Deutschland.
Das sind Startups, ne?
Das sind Startups, aber das sind...
Was sind Ihre drei größten Startups?
Wir haben einen hochattraktiven Standort, wo wir natürlich mittlerweile, da geht es jetzt nicht um einzelne Namen, da geht es darum, dass wir bei den Startup-Gründungen beispielsweise jetzt auch Berlin wieder mal überholt haben, dass wir natürlich insgesamt auch beim Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung diejenigen sind, die insgesamt interessant sind, dass
Amazon von der Aerospace.
Dieser Aerospace übrigens auch, da war Markus Söder auch in Schweden, die haben ja übrigens auch bei mir im Landkreis
Das ist diese Selbstlosigkeit der Grünen.
Sie stehen kurz vor der Heiligsprechung. Ich spare mir jetzt auf Lilium einzugehen, das die Grünen ja verhindert haben. Das war auch so ein Punkt,
Herr Huber, Jetzt habe ich eine Mördervorlage für Sie.
Und
passen Sie auf, wie fanden Sie damals eigentlich die Idee mit dem Veggie Day? Wie fanden Sie die?
Für mich ist das nichts. Und ich sage mal,
das war das nichts? Was war das? War das so eine richtig grüne Spinnerei?
Also sage ich mal, das soll jeder für sich selbst entscheiden, was er isst und wann er was isst und ob er so. Und da braucht es doch keinen staatlichen Veggie Day.
So, und wenn jetzt der schwarze Metzger wie ein
Fachkreis... Der die längste Weißwurst der Welt produziert hat.
Der Weißwurst-Weltmeister. Netter Mann, der neue Landwirtschaftsminister Alois Rainer, sagt, die Kinder in deutschen Schulen sollen jetzt endlich wieder mehr Fleisch essen und in deutschen Kindergärten auch. Ist das dann sozusagen Veggie Day mit Fleisch oder was ist das?
Das klingt jetzt nach einem Widerspruch in sich, Veggie Day mit Fleisch.
Aber Sie verstehen schon, was ich meine. Also sozusagen anzusagen, was jetzt gefälligst zu essen ist.
Nein, Alois Rainer hat doch zu Recht darauf hingewiesen, dass Fleisch auch Bestandteil sein kann einer ausgewogenen Ernährung.
Ja. Und immer den Metzger fragen.
Und dass es doch auch nicht notwendig ist, Fleisch zu verbieten. Das ist doch der Punkt, um den es
geht. Wollen wir mal hören,
wie Markus Söder das erzählt hat? Sehr schöne Geschichte. Wir hören mal ganz kurz rein, weil Sie heute hier sind. Bitteschön.
alles dran ist, quasi der perfekte Kandidat. Er selber kommt aus dem Handwerk, ist Metzgermeister. Also das heißt, er kennt sich mit dem Thema Ernährung perfekt aus. Und um es mal so zu starren, statt dem grün veganen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger. Sozusagen, das passt perfekt. Jetzt gibt es wieder Leberkäse statt Tofu-Thümelei. Das finde ich passt sehr, sehr schön an der Stelle. Ich freue mich sehr. Ich glaube, es ist ein gutes Signal.
Neues vom schwarzen Metzger. Das ist wie so ein Edgar Wallace-Film. Ne?
Ja. Nein,
das ist ein bisschen Angst, wenn man das hört.
Ja, da wollen Sie auch keine Angst haben, Herr Lanz. Sie können, endlich wieder essen, was
Messer,
Sie wollen.
Stehen Sie?
Ja, also das finde ich, da, ich Sie dürfen jetzt nicht den ganzen Berufsstand so in Misskredit
bringen. Nein,
da gibt es dann morgen wieder die Mails, dass Sie die Metzger kriminalisieren.
Nein. Der schwarze Metzger, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Nein, wenn Sie sagen, die Metzger, die Metzger.
Unsere Zuschauer sind sehr erwachsene Leute.
Herr Huber hat ja nicht gesagt, jeder soll essen können, was er will, sondern er hat gesagt, die sollen mehr Fleisch essen. Und das ist ja genau das, was der Unterschied ist. Sollen nicht einfach alle essen, was sie wollen? Wäre das nicht einfach sinnvoller?
Und ist das nicht bitter, dass ausgerechnet die Grünen jetzt sie zur Verbotspartei machen? Oder zur Ansagepartei?
Was hat das mit Verbot zu tun?
Naja, oder zu
Vorschriften.
Ach, jetzt bitte.
Na, so viel Fleisch am Tag muss schon sein in der Woche.
Es kann doch jeder so viel essen, wie er will.
Und was ist jetzt anders als eine Vorschrift?
Fleisch wird nicht länger verhärmt. Das ist doch der Punkt. Schauen Sie,
der Veggie-Day damals, übrigens, so ganz kurz. Sie sagen, das ist ein Vorschlag.
Darf ich nur den Satz?
Nur den sofort. Okay. Sie sagen, das ist nur ein Vorschlag. Und das akzeptiere ich. Das stimmt ja auch. Das ist nur ein Vorschlag, ein kleiner Hinweis, ein sachdienlicher, ein ernährungstechnischer. Der Veggie-Day damals, ein Amuse-Bouche. Der Veggie-Day damals war auch sowas. Mhm. Der war ein Amuse-Gueule. Der war eine Idee. Der war keine Vorschrift. Das war kein fester Plan. Das war nur, sollten wir nicht mal, könnten wir vielleicht mal. Daraus gemacht wurde, die miesen Grünen wollen jetzt, dass wir alle Tofu-Schnitzel essen.
Also ich sage aber, ich weiß nicht, ob Sie die nette Anekdote kennen von der Kantine im Landwirtschaftsministerium unter Cem Özdemir.
Also vom Bundeslandwirtschaftsministerium.
Ich war auch in den Zeitungen zu lesen. Da waren die Vorgaben bei der Ausschreibung offensichtlich so strikt und streng, dass sich lange Zeit kein Caterer gefunden hat, der gesagt hat, für diesen Wahnsinn mache ich das nicht. Ich weiß nicht,
wirklich.
So stand es in den Zeitungen und so habe ich die auch gelesen.
Ja. Na, die Ausschreibung war noch vom vorherigen Ministerium. Die Geschichte wurde schon 10-mal korrigiert. Also das ist wirklich aufpassen auf der Bahnsteigkante. Das ist einfach eine falsche Geschichte. Aber
von wem war denn die Ausschreibung dann?
Die war noch, wer war vorher? Unsere Frau Klöckner, oder?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber
die hätte ja Nestle gewonnen dann, die Ausschreibung.
Die hätte wahrscheinlich viel Saumagen und Pfälzer Wein auf die Karte gestellt.
Ich möchte einfach nur sagen, dass
apropos
das nicht stimmt.
Ja. Apropos Nestle, McDonald's ist ein Thema bei Ihnen in der Partei. Mhm. Sie lachen. Essen Sie auch gern bei McDonald's?
Ja, so hin und wieder mal, wenn man unterwegs ist, ist das ganz hilfreich, wenn man auf dem Heimweg noch bei McDonald's vorbeischaut.
Woher kommt dieser Heißhunger von Markus Söder auf McDonald's, auf Big Mac?
Ihm schmeckt's halt, er isst es halt gerne.
Okay. Und
er ist ja generell, also er ist schon einer, der auch für die bayerische Gastro da ist.
Nee, er ist ja eigentlich Foodblogger im Hauptberuf.
Deswegen hat er sich ja auch erfolgreich eingesetzt für die 7% bei der Gastro, die auch wichtig ist für die Gastro.
Vor allem für McDonald's.
Für McDonald's.
Naja, schauen Sie, das geht ja dann nicht nur um McDonald's, es geht ja vor allem
können Sie das mal
um
erklären? Verstehen Sie, dass Wähler da so ein Störgefühl kriegen? Sagen, warte mal, Gastro, ich verstehe den Ansatz. Man sagt, man muss der Gastronomie helfen. Gastronomie geht es wirklich gerade nicht gut. Aber als dummerweise, Gleichheitsprinzip, profitieren natürlich auch die großen Multis davon. Das heißt, der Franchise-Unternehmer ist nicht das Thema, der profitiert auch davon. Aber auch der große Konzern, McDonald's, profitiert davon, 140 Millionen. Wie erklärt man das Steuerzahlern?
Schauen Sie, das ist bei diesen Fastfood-Ketten ohnehin etwas differenzierter, weil Sie da immer auch den Unterschied haben, essen Sie vor Ort oder nehmen Sie es mit? So, und wenn Sie es mitnehmen, haben Sie ja ohnehin nicht die 19%, sondern den reduzierten Mehrwertsteuersatz. Also da ist es ohnehin noch einmal ein bisschen differenzierter.
Das heißt, auf dem Parkplatz 7%, so im Restaurant 19%.
So ist es. Und insofern ist das sowieso eine andere Situation. Aber wichtig ist ja einfach, erstens einmal, dass es ja in der Ampel versprochen wurde und gebrochen wurde. Das Versprechen wurde nicht gehalten. Und wir haben klipp und klar gesagt, es gibt so viele Familienbetriebe, ja, mittelständische Gastronomiebetriebe, die jetzt einfach auch eine Unterstützung
die echt
brauchen,
kämpfen
die
gerade, brauchen,
die echt ums Überleben ja kämpfen.
Die Ausnahmen und waren während Corona, wir haben sie genau verlängert.
Und dann hat es geheißen, sie werden nie wieder zurückgenommen, die Verlängerung, dann haben sie es doch gestoppt. Olaf Scholz hat gesagt, ist er jetzt auch egal. Wichtig ist aber nur vor allem, weil Herr Lanz, den Punkt muss man schon noch sagen, dass natürlich unsere Gastronomiebetriebe gerade auch im ländlichen Raum auch Treffpunkte sind, auch soziale Treffpunkte. Ja. Und deswegen gilt es schon auch.
Da stimme
auch
ich immer zu, Herr Huber.
Ja, sehen Sie es. Ne? Sie beide zusammen im Wirtshaus in Bayern am Stamm, oder?
Ja.
Sie können auch bestellen, was Sie wollen. Sie können auch Tofu-Schnitzel rauf und runter. Mir ist das wurscht.
Wissen Sie, mir ist es so,
die Bayern sind ja in Wahrheit unheimlich tolerant. Das ist wirklich so.
Ich bin gerne in Bayern, weil die Bayern natürlich auch gutes Essen haben, wie wir übrigens in vielen Regionen Deutschlands haben. Und das ist auch wichtig.
Und weil sie leben und leben lassen, pflegen, Frau Brandner. Deswegen fühlen sie sich so wohl, ohne Verbote, ohne Übergriffigkeiten.
Jetzt, Herr Huber, jetzt lassen Sie doch einmal eine
lauter sachdienliche hin.
Ich würde mal gesagt werden.
Ganz kurz nochmal, weil Lobbyismus und sozusagen die Frage, wer für wen und wie auch immer und welche Zusammenhänge gibt es da, ist das ein Problem? Also Markus Söder hat der Hauptsitz von McDonald's Deutschland ist in München seit vielen Jahrzehnten und ist auch ein wichtiges Unternehmen für dieses Land, zweifellos, auch aus Steuerzahlersicht. Wenn der jetzt sozusagen so genüsslich irgendwie in einen Big Mac reinbeißt, ist das ein Problem, ein politisches, oder ist das einfach die Liebe zu Big Mac?
Soll es eine Liebe sein? Ich frage mich immer nur, was der eigentlich sonst am Tag noch macht. Und frage mich immer, ob in Bayern sich nicht so relevant ist, dass man da auch wirklich regiert. Ich weiß, was
Winfried Kretschmann an Aufgaben hat zu tun. Oder ist es der Blick nach Amerika?
Ja, das ist halt nur noch Bild.
Ganz kurz, wenn wir das hier sehen zum Beispiel, dieses Bild, und dann sehen Sie mal das hier.
Ja.
Ich sag mal.
Es ist halt irgendwie diese.
Es ist auch McDonald's, nur mit dem Unterschied, dass der McDonald's von Söder war, glaube ich, der hatte wirklich auf. Der war ja in Wahrheit zu. Also der tut nur so, als würde er Big Macs verkaufen. In Wahrheit war da gar keiner, der irgendwas bestellte.
Aber ich würde gerne noch mal.
Aber nochmal, ist das die Anleihe?
Wahrscheinlich ist die Anleihe.
Es ist nicht die Anleihe und ich finde es auch etwas schief, Markus Söder und Donald Trump zu vergleichen.
Also ich vergleiche nur zwei Bilder, die für mich eine frappierende Ähnlichkeit
haben. Mein persönlicher Eindruck ist, dass da jetzt aus dieser ganzen Debatte ein riesengroßer Neid spricht auf die wahnsinnig hohe Social-Media-Reichweite von Markus Söder. Das müssen Sie schon einmal sehen.
Ich habe es noch nicht mal angesprochen. Das Thema habe ich noch nicht mal angesprochen, sondern Herr Lanz hat es angesprochen. Daraus jetzt zu machen, dass ich irgendeinen Neid gegenüber Herrn Söder wegen seiner Social-Media-Präsenz hatte, ganz ehrlich gesagt.
Benchmark.
Merkst du, die ganze Sendung über Sie machen und stellt ihm eine Frage, machen eine Unterstellung gegenüber Herrn Söder, die stimmen mag oder nicht, und er kritisiert mich dafür. Egal. Aber so funktioniert das. Ich wollte nochmal zurückgehen.
Aber die Grünen sind doch immer schuld.
Ich habe übrigens nicht gewundert, dass gestern Herr Söder noch nicht argumentiert, warum wir Grünen schuld daran sind, dass der im ersten Wahlgang gescheitert ist. Ich habe immer gewartet. Ich habe gesagt, irgendwann kommt der Markus noch.
Aber Sie waren schuld, dass es einen zweiten gegeben hat.
Aber wir waren daran schuld, dass es einen zweiten gab. Und ich denke, irgendwann wird er aufschreiben, die Grünen waren schuld, dass Merz Kanzler wurde und nicht ich.
Also jetzt gehen wir schon ein bisschen ins Reich Absurdistan, Frau Brandner.
Ah, Herr Huber. Jetzt, wir waren über Jahre für alles schuldig.
Ja.
Ich würde noch einmal zurückgehen. Ganz unschuldig
waren Sie auch nicht an den Dingen. Ne?
Guter Punkt.
Aber ich habe gesagt, für alles schuldig. So, ich wollte noch mal kurz zurückgehen, weil wir ja vorhin bei Ministerium waren, auch Wirtschaftsministerium, und Sie gesagt haben, dass der relevante Bereich Luft- und Raumfahrt ist ja eben für Bayern ins Forschungsministerium gegangen von Frau Bär. Das ist ja auch klar. Strukturförderung Bayern. Ne? Vorher wurde vorgeworfen, man kümmert sich nicht ums ganze Land. Da geht es klar nur um Bayern.
Aber
ein zweiter Punkt. Ist ja gut, und das ist dieses Wirtschaftsministerium. Die Baden-Württemberger auch.
Wir zahlen ja auch am meisten
Länder. Es gibt genauso tolle Ich habe es so lange ausreden lassen. Dieses Wirtschaftsministerium wurde aber an sich zerfleddert. Alle neuen Technologien sind da jetzt rausgegangen und wirklich ein Zukunftsbereich unserer Wirtschaft. Luft- und Raumfahrt ist rausgegangen, obwohl das mehr ist als Forschung. Das ist auch wirklich Wirtschaft. Dann ist ganze Digitalisierung, KI, Quanten, ist alles rausgegangen.
Klima
ist rausgegangen, die ganzen Cleantech, die ganzen Klimasachen, alles rausgegangen.
Ist das der Grund, warum das eigentlich keiner haben wollte?
Ich kann verstehen, warum Herr Lindemann es nicht haben wollte. Ich wünsche Frau Reiche viel Glück dabei, aber ich fand das wirklich bedauernswert, dass dieses Ministerium, wo so viel Zukunft drinsteckt, was man jetzt alles auf die Straße bringen könnte, so zerfleddert wurde, so klein gemacht wurde von einer Partei, die den Anspruch hatte, wir machen jetzt die Wirtschaftswende. Da nimmt man erstmal die Filetstücke raus. Jetzt ist es ein wesentlich kleineres Ministerium, wo alles, was wirklich auch Relevantes mit rausgegangen ist. Und ich wünsche es mir sehr für unser Land, dass die Wirtschaft wieder losgeht und durchstartet. Aber ich erwarte auch, dass jetzt in den anderen Bereichen wirklich investiert wird, in ganz Deutschland, dass die Verfahren schneller werden, dass es beschleunigt wird, dass wir nicht nur über Geld reden, sondern auch die Beschleunigung wirklich vorangebracht wird, die wir angefangen haben. Am Ende haben wir sehr, sehr viele Bäume gepflanzt. Ja, und die können jetzt entweder blühen oder sie werden mit ihnen zu Brennholz. Die Aufgabe, er gießt hoffentlich, ja, damit die schön blühen. Aber ich meine das ganz ernst. Da haben wir so viel eigentlich angefangen und es ist schon beunruhigend zu sehen, wie viel davon jetzt auch wieder einfach klein gemacht wird.
Das kann man denen natürlich nicht vorwerfen, dass sie sich anders organisieren, finde ich, oder? Der neuen Regierung, die macht das so, wie sie es für richtig hält. Was ist der Plan dahinter noch ganz kurz? Also hat Frau Brandner ja recht, wirtschaftszentrales Thema ist ja auch Ihnen das größte Anliegen. Wie ist das sozusagen jetzt organisiert, damit es dann auch wirklich funktioniert?
Ich bin etwas irritiert, dass Sie das Thema Energie so geringschätzen, weil ich sage mal, das Thema Energie ist das elementare Thema für unsere Volkswirtschaft. Ich habe es gerade angesprochen, Deutschland allein braucht 25% des Energieverbrauchs der gesamten Europäischen Union. Das Thema Energie ist das Megathema für die Zukunft unserer Wirtschaft.
Aber nicht alleine.
Gerade auch nach Robert Habeck ist das Thema Energie ein ganz elementares Thema. Und insofern ist das Wirtschaftsministerium nicht zerfleddert und es ist auch nicht so, dass die Filetstücke da rausgerissen wurden. Das Wirtschaftsministerium hat nicht umsonst auch als großes Megathema mit Katharina Reiche an der Spitze das Thema Energie. Da gibt es einiges zu tun beim Ausbau der Netze, beim Wasserstoffkernnetz, bei der Frage auch, wie wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren vorankommen, wie wir auch die Grundlast...
Will ich nicht kleiner machen, aber dass jetzt Wirtschaft auf Energie reduzieren, ist einfach eine starke
Reduktion. Wir reduzieren es ja nicht, aber Sie tun ja so, als wäre das Ministerium überhaupt nicht mehr relevant und das ist mitnichten so. Und gerade der Schwerpunkt Energie ist doch der Thema, der uns in den letzten Jahren auch zu schaffen gemacht hat.
Und ist Katharina Reiche, ist das Ihre CSU-Traumbesetzung?
Die Auswahl der Kabinettsmitglieder haben ja die Parteivorsitzende gemacht, aber ich bin...
Ist das die Traumbesetzung von Markus Söder?
Ich bin der festen Überzeugung, dass Katharina Reiche mit ihrem Fachwissen einen großen Unterschied macht zu ihrem Vorgänger.
Die Traumbesetzung von Markus Söder?
Das haben Sie ihn das selber schon gefragt?
Nee, aber Sie sind deutlich näher dran.
Wir sind vor allem auch froh, dass wir als CSU mit Alex Dobrindt, Doro Bär und Alois Reinhardt drei starke Minister haben und die anderen Kabinettsmitglieder werden sicherlich auch gut mit uns zusammenarbeiten. Und wie gesagt, ich persönlich bin schon der Meinung, dass Katharina Reiche hier mit ihrem Fachwissen einen deutlichen Unterschied macht zu ihrem Vorgänger.
Okay, dann werden wir Markus Söder beim nächsten Mal danach nochmal fragen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Danke Ihnen ganz herzlich. Das war ein sehr munterer und zum Teil auch sehr unterhaltsamer Schlagabtausch um Mitternacht. Und ich glaube, in Wahrheit ist da doch sehr viel mehr Nähe, als es manchmal so den Anschein hat. Ein alkoholfreies Weißbier ist da gemeinsam auf jeden Fall
drin. Und ein gescheites Wiener Schnitzel.
Und ein Wiener Schnitzel.
Mit Alkohol.
Mit Salat und allem.
Als Beilage.
Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.